Erstmal herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Es soll heute um einen Bootloader gehen, der vielleicht so in normalen IT-Kreisen nicht ganz so bekannt ist, nämlich der Barebox-Bootloader. Das liegt ein bisschen daran, dass die Linux-Rechner, auf denen wir uns so typischerweise so jeden Tag tummeln, vermutlich auch ein bisschen anders aussehen als die Linux-Rechner, die ihr so landläufig kennt. Die sehen bei uns typischerweise zum Beispiel so aus. Also das sind so die landläufigen Embedded Linux-Maschinen, mit denen wir so jeden Tag zu tun haben. Da gibt es dann so Dinge wie hier irgendwelche Toll-Collect Onboard Units oder hier so Pipeline-Inspektionstools. Da sind dann irgendwie mal bis zu 64 Linux-Rechner drin in so einem System. Ne? Die sind vom Aufbau her so ein bisschen ähnlich, wie man es vielleicht vom Raspberry Pi oder BeagleBone oder sowas kennt. Also es geht um Embedded-Systeme hier heutzutage. Und wir haben so ein bisschen das Problem dabei, dass wir eigentlich sowas wie einen Bootloader eigentlich gar nicht wollen. So ein Bootloader ist eigentlich was Doofes, weil der muss mit jeder Menge Devices umgehen können, der muss den Linux-Kernel von irgendwo beschaffen und laden und dazu muss er auf jede Menge Device-Treiber zugreifen und muss halt mit einer Menge Geräten irgendwie sich unterhalten können. Und für all diese Geräte haben wir natürlich in Linux ja eigentlich schon Treiber drin und Support. Und jetzt fangen wir an, Bootloader zu erfinden und dann müssen wir halt diese ganzen schönen Device-Treiber, die wir eigentlich schon haben, alle nochmal programmieren oder da reinkopieren oder irgendwie sowas. Also eigentlich schlecht, wir wollen gar keinen Barebox. Ne? Also mein Vortrag ist hier zu Ende, kann ich jetzt wieder gehen. Leider gibt es in der Praxis so ein paar Dinge, die das eben doch notwendig machen, dass wir einen Bootloader halt haben. Und im Embedded-Bereich gibt es halt ein paar Spezialitäten. Das ist meine Agenda für die nächste, ich schätze mal so knappe Dreiviertelstunde. Ich möchte ein bisschen was erzählen über Use Cases, die wir für Embedded Linux-Systeme eben haben, wo Bootloader im Spiel sind. Ich werde eine kleine Einführung bringen zum Thema, was Barebox so tut, wie der sich so anfühlt, wie das Look and Feel von diesem Bootloader eben ist. Ich werde ein paar aktuelle Themen rausgreifen, die jetzt gerade so im letzten halben Jahr ungefähr entwickelt worden sind. Und da geht es um die Themen speziell Bootloader-Spec, relativ heißes Thema aktuell, was, glaube ich, bei Embedded ziemlich viele Dinge durcheinander wirbeln wird und auch so Dinge wie Device-Tree-Support, Multi-Image, sonstige Neuheiten und am Schluss habt ihr Gelegenheit für ein paar Fragen entsprechend. Schauen wir uns erstmal an, was tut so ein Bootloader eigentlich, was ist die Aufgabe von so einem Bootloader? Beim PC ist irgendwie klar, da sehen wir den nur mal ganz am Anfang, da ist immer irgendwie eine SATA-Festplatte oder irgendwie sowas im Spiel. Dementsprechend beim Embedded-System ist es eigentlich die erste Aufgabe, etwas zu tun, was man beim PC gar nicht machen muss, nämlich die Hardware initialisieren. Wenn so ein ARM-Prozessor oder Power-PC oder so, wenn der halt aus dem Reset kommt, dann muss man da erstmal ganz viel in den Peripheriekomponenten rumrühren, die Clocks einschalten, vielleicht irgendwelche Pin-Multiplexer umschalten, damit da draußen noch die richtigen Komponenten elektrisch überhaupt erstmal gefunden werden und alle solche Dinge. Das ist erstmal eine ganz wichtige Aufgabe, die ja zu einem relativ großen Teil auch im Bootloader passiert. Dann zweite große Aufgabe, wir müssen den Kernel überhaupt erstmal von unser Bootmedium beschaffen. Das kann halt irgendwie hier so ein NOR-Flash oder ein NAND-Flash oder eine SD-Karte, manchmal auch USB und SATA oder Netzwerk oder sowas sein, aber bei den meisten Embedded-Geräten, die wir heute so da draußen im Feld haben, ist das eigentlich hier irgendwie, heutzutage meistens NAND-Flash, manchmal auch so eine aufgelötete SD-Karte, so ein eMMC heißt die dann. Und wenn wir den Kernel irgendwie in den Speicher geladen haben, dann springen wir da irgendwie rein und dann geht es halt weiter und dann fühlt sich Linux auch auf Embedded halt wieder so an, wie wir das halt auf dem großen PC kennen, dann fährt der Kernel eben hoch, vielleicht mit einer seriellen Konsole und sowas. Ne? Also das sind eigentlich die drei großen Schritte, Hardware initialisieren, Kernel vom Bootmedium laden und dann eben den Kernel starten. Eine Sache, die wir bei Industriegeräten ganz oft haben, ist, ihr kennt das ja alle, wie das bei eurem PC, bei eurem Laptop halt ist, da schaltet man ein, dann bleibt es erstmal dunkel, dann blitzt es mal kurz, dann kommt da irgendwie der Bootloader, dann blitzt es wieder, dann wird es dunkel, dann kommt der Kernel, dann rauscht da vielleicht eine Konsole durch, irgendwann startet das X oder ein Plymouth oder sowas und zwischendurch wird es immer wieder noch ein paar Mal dunkel und rappelt einmal und die Auflösung schaltet sich um und sowas. Das sind halt typischerweise Dinge, die wir eigentlich bei Embedded nicht haben wollen. Bei Embedded muss man ja immer sehen, wir bauen eigentlich ein Gerät und dem sieht man eigentlich gar nicht an, dass es ein PC ist. Und so ein Gerät schalte ich ein, dann gibt es einen kurzen Splash-Screen und ein paar Sekunden später macht es halt Pump und es läuft halt. Ja, das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen damit. Also Kernel-Init, also Hardware-Initialisierung hier, dann zack, Splash-Screen anzeigen, der soll die ganze Zeit über angezeigt bleiben, dann passiert das alles hier im Hintergrund. Und dann macht es wieder Klack und ich habe jetzt hier mal so eine Qt-Applikation, die wir auch unten am Stand stehen haben, habe ich halt hier einfach mal als Testapplikation halt laufen lassen. Die läuft jetzt auf dem Embedded-Gerät einfach Fullscreen und das ist halt die Funktionalität dann, ne, von dem Gerät. Das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, das wir uns hier ganz kurz mal anschauen können, ein kleines Video. Ich zeige es gleich auch nochmal. Da rechts sieht man das Display von dem Gerät. Bei 0 wird der Strom eingeschaltet. Hinten sehe ich die serielle Konsole. Zack, und da ist die Applikation halt da. Ja. Und jetzt, wenn man genau guckt, kommt hinten irgendwann der Login noch auf der seriellen Konsole. Zack, da ist er. Ja, also man sieht, hochgradig optimiert einfach darauf, dass nur die Applikation hochkommt. Ich lasse es nochmal laufen. Weil in dem Moment, wo der Countdown bei 0 steht, da wird tatsächlich der Strom eingeschaltet. Also hier, minus 2. 1, 0, jetzt Strom an, zack, Splashscreen. Hinten sehen wir die Konsole, Kernel bootet, zack, Applikation da. Ne? 5 Sekunden, das ist so das, was man heutzutage so auf so den gängigen ARM-Prozessoren eigentlich erreicht. Und das ist eigentlich im Wesentlichen jetzt hier eine Aufgabe, die eben dieser Bootloader gemacht hat, der Barebox hier. Es gibt bei den Embedded-Szenarien, die wir heutzutage so haben, gibt es noch ein paar andere Dinge zu beachten, die auch Aufgabe des Bootloaders sind. Die kennt ihr von eurem normalen PC vielleicht eher nicht so, aber wir müssen ja so ein bisschen sehen, dass so Embedded-Geräte, die werden halt gebaut, dann werden sie irgendwie verkauft und dann gehen sie raus ins Feld. Ne? Irgendwo, was weiß ich. Denkt an eure Heizungssteuerung im Keller oder irgendwie sowas. Und dann ist da eigentlich niemand mehr, der dieses Gerät irgendwie bedient. Da gibt es halt keinen Administrator. Beim richtigen PC, da hat man immer irgendwie einen Administrator. Wenn man Update schief geht oder sowas, dann kann er nochmal drauf gucken, woran liegt denn das jetzt, was ist denn da schief gegangen, kann Logfiles lesen oder sowas. Das können wir halt alles nicht bei Embedded. Typischerweise sitzt dann da auch jemand davor, der überhaupt keine Ahnung von dem Gerät hat. Also der Treckerfahrer, der da jetzt irgendwie seine Feldspritze einschalten soll und also der weiß halt, wie man Trecker fährt. Der hat halt keine Ahnung davon, was irgendwelche IT-Dinge zu bedeuten haben und ja, wenn der halt irgendwie sagt, ich finde mein Rootfile-System nicht oder sowas, das kann der Treckerfahrer halt jetzt auch nicht so viel mit anfangen. Deswegen ist es oft so, dass diese Geräte so gebaut werden, dass wir nicht nur ein Linux-System da drin haben, sondern zum Beispiel zwei, wie in diesem Fall hier. Das ist so ein Use Case, den habe ich hier mal Redundanzboot genannt. Das heißt, wir haben hier oben wieder unseren Bootloader mit Hardware-Initialisierung und so weiter. Und irgendwann kommen wir hier an so eine Stelle, da ist ein Entscheidungspunkt. Da möchte ich gerne in Software eigentlich mich entscheiden, springe ich hier in den Firmware-Slot A rein oder springe ich hier in den Firmware-Slot B rein. Ja, in beiden Firmware-Slots, das ist sowas wie eine Partition oder so auf dem Flash einfach, in jedem dieser Firmware-Slots ist eben ein Kernel und ein Root-File-System und eben alles drin, was mein Embedded-Linux-System ausmacht, die Applikationen und so weiter. Ja. Und wenn ich ein System so realisiere, dass ich hier so einen Entscheidungspunkt habe und dann nach da oder nach da abbiegen kann, dann kann ich eben auch schon sowas machen wie, normalerweise biege ich immer hier in Firmware-Slot A ab, dann laufe ich hier aus meinem System und wenn ich jetzt über meine GSM-Funke dann irgendwann zum Beispiel mal ein System-Update runtergeladen habe, ganz langsam, dann kann ich das halt einfach hier in den Firmware-Slot B rein installieren und dann sagt es halt wie beim Android-Gerät im Prinzip, na neue Version ist angekommen, soll die jetzt tatsächlich gestartet werden? Und dann kann der Bediener eben tatsächlich beschließen, wenn er einen Trecker abends in die Scheune gefahren hat, dann drückt er mal wirklich auf, jetzt machen wir das und gehen mal auf Version B. Und dann booten wir das System eben einfach um, springen hier über den Entscheidungspunkt in den Firmware-Slot B, booten das Linux hier raus und dann läuft halt das. Und wenn es halt schief gegangen ist, dann haben wir halt immer noch die Möglichkeit, irgendwie, was weiß ich, beim Booten eine Taste festzuhalten oder so und hier wieder in die andere Richtung abzubiegen. Da haben wir halt immer noch das vollständige alte System, das wir halt vorher auch hatten. Ja, also die Frage war, ob es da eine Rückkopplungsmöglichkeit gibt. Typischerweise sind das hier eben Dinge, für die es keine Standardmechanismen gibt. Also das heißt, da kann man eigentlich heutzutage nicht sowas sagen wie, es gibt einen Mechanismus oder es gibt keinen, sondern das sind eben genau Dinge, die man eben ja, im Grunde auf Ebene des Bootloaders halt irgendwie coden muss. Ne, irgendwo. Also das heißt, man muss sich halt überlegen, wo packe ich diese Informationen überhaupt hin, also dieses Bit, was mir sagt, Firmware Slot A oder B ist gerade aktiv, das muss ich halt irgendwo ablegen. Das ist halt, solche Dinge sind halt Aufgaben, die man beim Systemdesign von sowas eben dann lösen muss. Und die wir eben auch immer versuchen, möglichst generisch zu lösen und dann eben in Frameworks oder solche Komponenten wie die Bootloader eben auch reinzubringen, damit es halt einfach zunehmend mehr Standardlösungen für sowas gibt. Ja, eine Variante von diesem Use Case hier ist die, dass ich eben nicht nur einen Slot A und einen Slot B habe, sondern zum Beispiel auch hier ein Slot A und Slot B und vielleicht noch ein Factory Default Image. Ja, also auch hier kann ich dann hier rein installieren, da rein installieren, immer abwechselnd. Immer wenn ein neues Update kommt, kann ich halt da rein. Und wenn irgendwas total schief gegangen ist irgendwie, dann mache ich halt hinten einen Knopf ans Gerät, wo halt drauf steht, Power Cyclen, einschalten, Knopf festhalten, dann macht er ein Fallback in mein Factory Image. Und damit kann ich an sich eigentlich dafür sorgen, dass so ein Gerät quasi unbreakable ist, dass das halt nicht irgendwie durch irgendwelche Firmware-Geschichten, Firmware-Updates kaputt gemacht werden kann. Wichtige Sache beim Embedded-Gerät, weil wenn man sich halt überlegt, ich glaube, so die größte Installation, die wir mal gemacht haben, sind so 600.000 Telematikboxen im Jahr, also die möchte man nicht wieder zurückrufen. Also wenn man da sagen will, fahrt mal alle in die Werkstatt, weil beim Software-Update irgendwie was schiefgegangen ist, das Linux hat sich irgendwie verhakelt, das sind halt so Sachen, das geht halt einfach gar nicht am Ende. Okay, das Tool, mit dem wir diese Bootloader-Dinge eben umsetzen, ist ein Bootloader, der heißt Barebox. Ich weiß nicht, viele von euch, die mal was mit Embedded zu tun gehabt haben, kennen vielleicht U-Boot als Bootloader. Das ist so eigentlich der verbreitetste Embedded-Bootloader. Und wir haben auch schon sehr, sehr lange mit U-Boot gearbeitet. Also ich persönlich so seit Mitte der 90er ungefähr. Und wer da mal eine Weile lang mit zu tun hatte, man bricht sich dauernd die Finger mit diesem U-Boot. Also es ist für uns war es irgendwann so, dass wir auf unserer, was wir mal tun müssen, wenn wir mal Zeit haben, Liste irgendwann draufstehen hatten, wir müssen unbedingt mal einen ordentlichen Bootloader schreiben eines Tages. Leider hatten wir nie Zeit, das ist immer ein bisschen doof. Und ja, irgendwann waren die Schmerzen so groß, dass wir beschlossen haben, jetzt machen wir es halt einfach. Und dann haben wir uns mal hingesetzt und haben mal geguckt, was muss man eigentlich machen und was dabei rausgekommen ist. Ich zeige gleich ein bisschen was über die Designkriterien. Was dabei rausgekommen ist, ist der Barebox, der im Prinzip ein Ableger vom U-Boot ist. Also der ist mal irgendwann von der U-Boot-Codebase weggeforkt worden in 2007. Und seitdem lebt er eben auch in der GPL-Lizenz, genau wie der U-Boot natürlich auch, geht ja gar nicht anders, lebt er eben weiter und ist eben jetzt ein eigenständiges Projekt. Also Barebox-Einführung. Was sind die Kriterien, die wir da haben reinfließen lassen? Im Tagesgeschäft machen wir im Wesentlichen Kernel-Entwicklung. Also das heißt, da stecken wir tief im Linux-Kernel drin und wer da so ein bisschen so die Entwicklung der letzten 10 Jahre verfolgt hat, da wisst ihr alle, dass die Linux-Leute sich eine Menge tolle Sachen ausgedacht haben, wie man so vernünftig C programmieren kann, vom Coding-Style angefangen über jede Menge richtig gute Konzepte, die da halt drin sind, die so einen Code wartbar, verwaltbar und auch benutzbar machen irgendwie. Und deswegen haben wir uns überlegt, warum bringen wir nicht einfach ja, die besten Features von U-Boot und Linux zusammen in den Bootloader? Also wir lernen von Linux, wenden aber die Konzepte eigentlich im Bootloader an. Also das heißt, wir haben viele Konzepte aus dem Linux-Kernel übernommen. Wir haben auch viele Konzepte aus POSIX übernommen, also so altbacken, wie das manchmal klingt. Aber POSIX hat ein paar richtig gute Ideen, wenn ihr euch überlegt, wann POSIX entstanden ist. Ich glaube, POSIX-Standard ist von wann? 83 oder 85, irgend sowas. Da hatten die Geräte halt auch alle noch nicht so richtig viel Ressourcen wie heute. Und das passt ja schon auch relativ gut zu den Embedded-Systemen, die wir halt heute haben. Also das heißt, viele Ideen aus POSIX sind da halt eingeflossen. Oft steckt die Idee dahinter, dass man Frameworks benutzt, anstatt Sachen einfach offen zu coden und jedes Mal neu zu erfinden. So Sachen, so tolle Konzepte wie Dateisysteme, ne, irgendwie. Da lacht ja jetzt alle beim normalen Linux und im Kernel ist es halt irgendwie normal, dass man halt Dateisysteme hat, um auf Daten zuzugreifen. Die Bootloader-Leute mit U-Boot, die greifen halt nach wie vor oft einfach, indem sie die richtigen Hex-Adressen ausrechnen halt. Da muss man halt, wenn man Kernel laden will, aus dem NOR-Flash oder sowas, da muss man genau sich gemerkt haben an 0x sonstewig, da liegt halt mein Kernel und der ist so und so viel Byte lang und jetzt muss ich den halt da und da und die Adresse halt ins RAM irgendwie laden beispielsweise. Das ist nach wie vor gang und gäbe. Irgendwie. Also Dateisysteme, tolle Sache. Wir haben auch das kbuild und kconfig aus dem Kernel, also das Konfigurationssystem und die Makefiles haben wir übernommen. Der U-Boot konnte früher überhaupt nicht vernünftig auf SMP-Systemen kompiliert werden. Wir kompilieren immer ziemlich viel am Tag und da will man ja nicht dauernd warten. Wir haben heute tolle Sachen wie 24-Core-Maschinen und sowas. Also paralleles Bauen ist eine tolle Sache. Kann das Build-System aus dem Kernel halt auch schon ganz lange. Also warum benutzen wir es nicht einfach? Und dann natürlich auch so Dinge, die halt auf dem Linux auch selbstverständlich sind. Normale Shell für Copy und RM und LS und sowas. Alles Scripting mit echten Skripten und nicht mit irgendwelchen Verrenkungen in Environment-Variablen oder wie das U-Boot halt immer noch macht. Also so ein Best-of U-Boot und Linux war die Idee dahinter. Und das haben wir einfach mal ausprobiert und haben mal ein bisschen gespielt und gemacht und getan. Und das war sehr, sehr schnell, sehr vielversprechend. Dann haben wir das veröffentlicht und ja, dann hat das so ein gewisses Eigenleben dann über die nächsten Jahre entwickelt. Also hier sieht man mal so eine typische Startsequenz. Wenn also hier so ein Barebox halt hochkommt, ne, dann kommen halt hier so ein paar Meldungen über das Board, auf dem man gerade ist. Und dann gibt es hier so einen kleinen Countdown. Und wenn man da abbricht, dann landet man halt quasi hier einfach auf einer Kommandozeile, wo man jetzt anfangen kann, irgendwie Dinge zu tun. Was dann passiert ist, dass eine kleine RAM-Disk einfach in diesem Dateibaum an Slash gemountet wird. Es gibt ein richtiges Device-Dateisystem in dem Bootloader. Das wird, wie man das bei Linux auch kennt, halt an Dev gemountet. Es gibt so ein Environment, da sind so diese ganzen persistenten Sachen drin, ne, die man abspeichern möchte. Also wenn man zum Beispiel aus dem Netzwerk booten möchte, dann muss man ja irgendwo die IP-Adresse hinschreiben von seinem Server und seine eigene IP-Adresse und sowas. Das kann man alles in dieses Environment schreiben. Das ist eigentlich so eine Art Tar-Archiv quasi, was dann halt einfach hier ausgepackt und an Env gemountet wird. Und dann gibt es eben eine Standard-Kommandozeile. Also das heißt, ich kann hier irgendwie ls tippen und dann kann ich halt sehen, was da ist, ne, in diesem Bootloader. Kann mich da bewegen mit CD und allen diesen Dingen. Man sieht halt hier in /dev, da kann man halt sehen, was es für Geräte gibt. Und das war, als wir das angefangen haben, auch eine ziemliche Neuerung. So ein klassischer Bootloader kennt eigentlich kein Device-Konzept. Und das ist ja auch eine der Dinge, wenn ihr euch noch daran erinnert, als der große Übergang von Kernel 2.4 auf 2.6 kam, da war ja eigentlich dieses Modell, dass man eigentlich nicht mehr nur Gerätetreiber hat, sondern dass es eigentlich Geräte und Treiber gibt. Das war ja eigentlich die große Errungenschaft eigentlich damals. Und dass die sich halt, wenn sie den gleichen Namen haben, dass sie sich finden. Das hat halt so Hotplug und sowas überhaupt alles möglich gemacht, dieses Konzept. Und da haben wir uns gedacht, also wenn das vor, ich weiß nicht wie viel, mehr als 10 Jahren bei Kernel 2.6 eine tolle Idee war, warum machen wir das nicht heute im Bootloader? Und haben das da eingebaut, da gibt es also jetzt auch ein richtiges Device-Konzept. Haben wir natürlich kräftig bei Linux abgeschrieben. Und dann kann man halt hier eben auch gucken, kann sich halt anschauen, was es hier alles gibt. Ne? Hier gibt es ein Dev0 oder zum Beispiel hier Dev5.0. Das ist jetzt einfach so ein File vom Ethernet irgendwie, wo man halt jetzt entsprechend eben auf die File-Register zugreifen kann, zeige ich gleich nochmal und so weiter. Ja. Dann gibt es auch ein Dev-Mem. Also das heißt, auf so einem Embedded-System ist man oft in der Situation, dass man halt auch einfach mal in irgendwelche Bits reingucken will. Wo stehen die denn jetzt gerade? Ja. Und dann kann man also hier so ein MD-Kommando einfach anwenden. Das operiert hier standardmäßig auf DevMem. Und dann sehe ich halt hier einfach direkt den Speicherinhalt. Das ist jetzt hier zum Beispiel von dem Prozessor, den ich hier gerade habe, ist das der ROM-Bootloader, der halt einfach da in dem Prozessor schon drin ist. Einfach. Ja. Man kann auch das Gerät kann man direkt angeben beim MD-Kommando. Also das heißt, ich kann halt hier einfach hinschreiben, ich möchte gerne Word-Zugriff haben, also mit 16-Bit breiten Zugriffen. Und möchte halt hier auf dieses Device Dev 0 zugreifen und was ihr hier seht, sind jetzt die Register in dem Ethernet-File. Ja, also da kann man jetzt einen Link-Status zum Beispiel abfragen und sowas. Also das ist nicht nur ein Bootloader, sondern das ist halt einfach auch ein tolles Entwicklungstool, wenn ihr halt an irgendwelchen Embedded-Geräten rumbastelt und wissen wollt, warum das jetzt gerade nicht funktioniert, dann kann man da halt reinschauen und kann sich halt da direkt die Bits anschauen. Also besonders hilfreich, wenn das so ganz druckfrische Hardware ist, wo man noch nicht so richtig weiß, ob die überhaupt funktioniert und so. Passiert bei uns öfter mal. Ja, dann kann man halt auch hier einfach so Memcopy-Geschichten machen. Also das heißt, wenn man so klassisch, wie es bei U-Boot ist, wenn man hier Daten einfach von Source nach Destination kopieren möchte, nämlich Count Bytes hier, dann kann man halt hier einfach sagen Memcopy-S, hier jetzt vom NAND-Flash zum Beispiel, von einem Speichermedium. Und ich sage halt hier, in die Datei will ich das reinkopieren. Die liegt dann einfach da in meinem RAM-Dateisystem halt drin. Und sage halt jetzt zum Beispiel hier, mach mal 1 Megabyte Offset und also Offset 1 Megabyte und dann sage ich halt hier 1K möchte ich halt jetzt entsprechend Daten kopieren. Dann kann ich halt einfach einen Speicherblock von A nach B kopieren. Kann auch direkt Partitionen angeben. Die Bootloader auf den Embedded-Geräten haben ja typischerweise, was man dann macht, ist, dass man halt hier so eine auf der Kernel-Command-Line angelegte Mini-Partitionstabelle quasi an den Kernel übergibt. Genau das gleiche Format, das haben wir halt auch hier im Bootloader implementiert. Da gibt es ein Kommando, das heißt addPart. Da sagt man einfach, also ich möchte jetzt eine Partitionstabelle definieren hier für dieses NOR0, das ist jetzt wieder zum Flash-Speicher. Und da sollen die ersten 256k, da soll eine Partition sein, die heißt U-Boot. Dann gibt es halt hier 128k, die heißt U-Boot-Env. Da speichere ich halt diese persistenten Daten rein. Dann kommen 2 Megabyte für den Kernel und dahinter kommt mein Root-File-System. So ein ganz typischer Aufbau für so ein einfaches Embedded-System. Und wenn ich dann halt hier als nächstes einfach hier ls-l dev nor0 mache, dann sehe ich halt schon hier genau diese Struktur mit den Größen und so weiter. Kann ich direkt auf dem Gerät mit der seriellen Konsole halt so machen. Und habe dann eben schon was angelegt, kann da Daten reintun, kann er reinkopieren oder sowas. Ja, dann haben wir ein weiteres Konzept, was auch ganz hilfreich ist, die sogenannten Device-Variablen. Das heißt, ich kann halt zum Beispiel hier dem Device ETH0, kann ich sagen, die Variable .IP-Address, die soll halt einen Wert bekommen. Und dann seht ihr eben hier zum Beispiel, dass dieses Device ETH0 halt hier diese Parameter halt hat und darüber kann ich eben hier meine Netzwerkparameter einstellen. Wenn ich mit Baerbox halt über TFTP oder ja, TFTP und NFS-Boot oder sowas booten möchte, was beim Entwickeln oft ganz hilfreich ist. Oder auch wenn ich halt Geräte im Netz habe, die ich halt diskless quasi betreiben möchte, dann damit kann ich das halt auch so machen. Kann ich ganz normal auf der Shell hier, auf der Baerbox-Shell kann ich die hier benutzen, indem ich halt sage, hier ETH0.Server-IP ist gleich IP-Adresse, dann kann ich die hier mit Echo einfach ausgeben, dereferenzieren und dann kann ich die halt wieder sehen. Auch ganz hilfreich ist TFTP-Kommando, wenn man viel am Kernel rumschraubt und den Kernel dann immer mal wieder da rein haben will, dann holt man den ja oft per TFTP. Sieht man halt hier, ne? Da wird halt hier einfach DHCP-Adresse geholt und dann hole ich hier einfach das Z-Image hier, diesen Kernel, den hole ich mir da mit dem Namen, schwuppdiwupp, lädt er den rein und ich kann ihn halt starten. Das halt, liegt halt einfach in meiner RAM-Disk und ich kann halt da direkt reinspringen und dann startet der Kernel. Ganz einfache Sache. Okay. Eines der Dinge, wo diese Embedded Bootloader in den letzten Jahren einfach irgendwie nach wie vor fürchterlich unhandlich waren, ist ein Thema, was wir in der letzten Zeit angegangen sind. Da geht es um das Thema Bootloader-Spezifikation. Also wenn wir uns nochmal daran erinnern, in diesem Setup hier, wo wir eben nach der Hardware-Initialisierung jetzt irgendwie hier reinspringen müssen, haben wir ja hier irgendwo diese Stelle, wo wir vom Bootloader quasi, also hier laden wir halt noch und starten den Kernel, aber dann springen wir da halt rein und da gibt es halt irgendwie die Stelle, wo der Übergang vom Bootloader in den Kernel halt stattfindet. Ja. Und schon davor muss ich eigentlich als Bootloader mich mit meinem System irgendwie beschäftigen. Ich brauche halt Informationen. Ne? Ich muss halt eigentlich wissen, was habe ich denn hier eigentlich? Habe ich jetzt hier ein Debian draufliegen auf meinem Medium oder ein Fedora oder irgendwas Selbstgebautes? Also diese Frage, was ist denn hier eigentlich gerade auf meinem System? Ja, das ist halt immer so eine Sache, das war immer handgebastelt halt bisher, da gab es halt eigentlich gar nichts. Und wenn man mal so ein bisschen schaut, als jetzt auch so für allgemeine Anwendungen immer mehr diese ganzen ARM-Boards irgendwie aufkamen für Linux, wenn man da mal guckt, wie ist denn eigentlich der Stand also bei der Benutzung von Distributionen auf irgendwelchen ARM-Controllern? Ne? Also gucken wir mal beispielsweise bei Ubuntu, da steht dann, ja, okay, also Ubuntu unterstützt jetzt hier das MX-53 Quickstart-Board und das Panda-Board und das Beagle-Board und hier so ein Toshiba AC100 und sowas. Ja. Und dann gucken wir als nächstes mal bei Debian. Debian unterstützt halt hier so ein Storage-Device und hier diesen berühmten IXP und Marvel Kirkwood und diese ganzen Bastelboards, von denen ihr bestimmt einige kennt. Ja, Fedora läuft halt wieder auf was anderem und diesem und jenem. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück und überlegen mal, wie das auf dem PC ist. Kennen wir eigentlich nicht, das Problem. Ne? Also da gibt es halt keine Bedienungsanleitung, wo drin steht, welche magischen Kommandos man irgendwie murmeln muss, um Linux auf dem Dell-PC zum Laufen zu bringen und ganz andere magische Kommandos mit ganz anderen magischen Adressen, damit es auch auf dem IBM-PC funktioniert vielleicht. Ja. Also ganz komische Situation, aber die Embedded-Leute hat es bisher kaum gestört. Die haben halt immer, die sind gewöhnt, irgendwie magische Hexzahlen zu murmeln. Und wenn man sich halt mal vertippt, dann funktioniert es halt nicht irgendwie. Also ja, im Prinzip, wir merken halt eigentlich relativ schnell, hier zwischen dem Bootloader und dem Kernel, also von Kernel nach Root-File-System, da gibt es halt Dinge, die halt gut standardisiert sind, wie das da funktioniert, wie da auch Daten übergeben werden, sowas wie Kernel-Command-Line und OF-Tree und sowas, das ist halt alles da. Aber eben in diesem Bereich zwischen Bootloader und Kernel, da gibt es eigentlich sowas wie eine Spezifikationslücke. Da gibt es eigentlich keine allgemeingültigen Dinge, wie das da zu regeln ist. Und die Konsequenz dessen ist eigentlich, dass halt die Installation von Linux auf irgendwelchen ARM-Geräten eigentlich immer ein manueller Prozess ist. Ne? Also das heißt, ihr müsst euch irgendeine Anleitung runterladen oder selber ausdenken. Man muss halt irgendwie so ein How-To lesen und für jede Board-Distro-Kombination muss man halt eigentlich irgendwie wieder handfrickeln. Und dann ist, ja, es gibt halt keinen generischen ARM-Support in den Distributionen. Also da gibt es halt nicht so ein Debian unterstützt jetzt ARM und dann ist alles gesagt irgendwie. Ja. Und es gibt eigentlich eher Support für ausgewählte ARM-Boards, wo sich halt mal jemand hingesetzt hat und das halt mühselig von Hand halt alles irgendwie durchexerziert hat, solange bis das halt funktioniert. Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr die Werbung noch kennt hier, die war mal im Linux-Magazin vor ein paar Jahren. Also dieses Thema Wildwuchs, jeder macht, was er will, das ist bei Embedded leider heute eben oft noch an vielen Stellen. Also deswegen hier, jedes Board hier, Raspberry Pi, BeagleBone und so weiter und jede Distribution, da muss man jede Kombination quasi immer wieder zu Fuß implementieren. Es gibt jetzt eine interessante Sache, die wir vor einer Weile entdeckt haben, haben wir gar nicht selber erfunden, sondern das haben die, da haben sich Leute für die FreeDesktop.org Dinge tun, haben sich da was ausgedacht. Die haben nämlich die FreeDesktop.org Bootloader-Spezifikation erfunden und die möchte eigentlich gerne diese Lücke füllen. Das ist halt eine Spezifikation, die halt sagt, wie man halt alle diese verschiedenen Boards auf alle diese verschiedenen Distributionen halt ankoppelt. Also hier auf FreeDesktop.org kann man das halt runterladen. Das kommt eigentlich eher so ein bisschen aus der Server-Leute-Ecke. Also das hat nicht der Leonard Pöttering erfunden, aber so aus dem Dunstkreis von den System.de-Leuten, da kommt das. Und ja, wir haben also bei den Servern eigentlich genau das gleiche Problem. Ne? Wenn man einen Server in Betrieb setzen möchte, hat man halt auch so Dinge. Man möchte eine Partition finden, wo Slash-Root drauf ist. Möchte ich halt vielleicht von verschiedenen Geräten halt irgendwie rausfinden. Und was die Bootloader-Spezifikation halt macht, ist, dass sie das halt regelt, wie man das halt macht. Und dann gibt es halt so in einem bestimmten Pfad, hier in diesem Verzeichnis Bootloader-Entries, gibt es quasi einen Drop-in-Text-File pro Boot-Eintrag. Also das heißt, wenn ihr auf so einem System jetzt ein Debian und ein Fedora und ein Selbstbausystem parallel installieren möchtet, dann braucht ihr halt einfach nur entsprechend für jede dieser Distributionen dahinter Entries ein passendes Text-File anlegen. Und dann gibt es eben klare Regeln, wie die halt zu finden sind und wo der Bootloader suchen muss und was er sich angucken muss, um die Dinge halt zu finden. Ne, entsprechend. Und in dieser Datei steht halt auch drin, wo der Kernel ist und die Init-RD und der Device-Tree, der das System halt beschreibt. Das ist ja bei ARM oft ein bisschen komplizierter. Wir haben ganz verschiedene Boot-Medien auf so Embedded-Systemen. Ich habe hier einfach mal so ein paar mit aufgemalt, mit denen wir so in letzter Zeit zu tun hatten. Hier, das kennt ihr bestimmt alle, das BeagleBone. Das hat halt einfach eine SD-Karte. Ne? Da ist das Root-File-System halt irgendwie drauf und der Kernel und alles. Das gibt es auch zum Auflöten hier. So Industrieboards haben dann halt oft hier eher so ein Auflöte-Dings oder hier einfach so ein super billiges NAND-Board, wenn ihr irgendwie ganz viele Telematikboxen baut, dann ist so ein eMMC immer noch viel zu teuer. Dann nehmen die billigsten Chips, die sie irgendwie kaufen können, sowas auch in Handys drin ist und so weiter. Oder hier bei so FPGAs hier mit Linux drauf, das gibt es halt auch inzwischen. Da gibt es dann hier so Quad-SPI-NORs oder so. Das sind ganz kleine Chips, die haben nur noch irgendwie 8 Pins. Und da kann man halt trotzdem sein komplettes System halt reintun. Ja, und alle diese Dinge, die muss man halt irgendwie durchsuchen und da gibt es halt so Regeln, wie das halt zu machen ist, also zum Beispiel hier auf so MBR-Disks, wie ihr das vom PC kennt, da wird halt gesucht nach einer Partition, die halt vom Typ 0xEA ist, also das ist halt am ehesten auch noch das, was man halt auf dem PC findet oder eben jetzt bei den UEFI-Systemen, da wird halt auf so GPT-Disks wird halt nach einer Partition mit dieser GUID dieser hier gesucht oder auch diese ESP-Partition genutzt. Also da gibt es halt ganz klare Regeln. Und dann sieht man halt hier, dass dann, wenn man da gefunden hat, wo man gucken muss, dann steht halt hier in dieser etwas komisch benannten Datei, aber die ist einfach nur ein ASCII-File, dann steht halt hier drin, also das Boot-Image, das soll jetzt so heißen hier, so taucht das nachher beim Bootloader-Menü vielleicht auf, wenn ich eins habe, und soll halt hier diese Version der Distribution haben, eine Machine-ID, irgendwelche Options hier, das sind Kernel-Command-Line-Options, die ich dem Kernel übergebe. Da ist der Linux-Kernel, da ist die Init-RD, da ist der Open-Firmware-Device-Tree. Ja, und dann, wenn der Bootloader diese Informationen halt einfach erstmal nach den Regeln zusammengesammelt hat, dann ja, weiß er halt, wo er gucken muss. Ne? Und dann kann er halt anfangen, das zu booten. Das ist insofern toll, weil jetzt jede Distribution einfach nur so einen File mitliefern muss. Das machen die halt auch schon zum Teil. Mit dem File ist eigentlich alles gesagt und mit diesen Regeln. Ja. Was halt, kommt gleich. Ja, was dann auch im laufenden System halt ganz schön ist, es gibt hier so ein Kommando, das heißt Kernel Install. Das kommt auch aus dem System.de-Universum. Und hier haben wir zum Beispiel auf so einem Efica MX Smartbook, das war so eines der ersten Netbooks, sieht aus wie ein normaler Laptop, aber ist ein ARM-Prozessor halt drin. Einer der ersten von denen war das, die wir mal so in den Fingern hatten. Und da kann ich halt einfach hier auf der Command-Line kann ich jetzt sagen, oder das kann auch mein Distributions-Installer-Skript kann das halt machen, das sagt halt Kernel-Install und dann hier so eine Command-Line und da sagt das halt einfach, hier ist mein neuer Kernel, den möchte ich halt einfach installieren. Ja, und dann kopiert es das halt an die richtige Stelle und legt die richtigen Einträge da an in diesen Dateien und dann kann der Bootloader das halt auch finden. Und das Schöne ist halt, das kann jede Distribution für sich selber machen, also das heißt, das findet halt im normalen Distributionsuniversum statt, bei den Fedora-Leuten, bei den Debian-Leuten, bei SUSE und so weiter. Und die müssen eigentlich überhaupt nichts mehr wissen von irgendwelchen speziellen Bootloader-Geschichten und auf was für einen konkreten Device die jetzt eigentlich sind. Ja. Das legt halt einfach nur, kopiert die richtigen Sachen an die richtigen Stellen und legt die richtigen Config-Dateien an und dann kann ich halt losbooten. Also ein bisschen vergleichbar mit so Manual-List bei Grub, aber eben mit einer ordentlichen Spec halt auch dahinter, die halt auch von verschiedenen Bootloadern und von verschiedenen Linuxen halt gleichermaßen implementiert werden kann. Dann eben hier dieses, hatte ich schon erzählt, Systemd hat eben Bootloader-Spec-Support mit diesem Kernel-Install-Script. Das ist halt auch einfach standardmäßig bei Systemd schon dabei. Weil ja Systemd sowieso World Domination erreichen wird in nicht allzu ferner Zukunft, ist es dann demnächst bald bestimmt überall. Ja, wir werden sehen. Und damit ist es eben jetzt auch auf ARM ganz einfach möglich, dass man verschiedene Distributionen auf so ein Gerät installieren kann. Das passiert bei uns auf den echten Embedded-Geräten eigentlich eher nicht so häufig. Ne? Also niemand installiert auf seinem Tracker, Feldspritzen, Bedienpanel mal eben schnell ein Debian beispielsweise. Aber auch da können wir diese Konzepte halt ganz gut nutzen. Ich hatte ja vorhin diese verschiedenen Firmware-Slots eben gezeigt. Auch da müssen wir eben gucken, was haben wir denn hier eigentlich für Slots? Was gibt es denn hier eigentlich für welche? Was ist denn da drin? Sowas. Also diese Konzepte, die passen eigentlich auch für so etwas spezialisiertere Szenarien halt eben auch. Ich kann halt auch aus dem Bootloader Auto-Discovery machen, kann halt gucken, was habe ich denn hier eigentlich für Kernel, die halt hier eigentlich vorliegen. Das ist besonders interessant, halt, wenn man jetzt an so Netbooks oder sowas denkt, da stecke ich halt eine SD-Karte rein und im Prinzip weiß der Bootloader vorher halt eigentlich noch gar nicht, dass ich da jetzt vielleicht ein Fedora und ein Debian drauf installiert habe, in zwei verschiedenen Partitionen. Und über die Bootspec kann er da halt reingucken und kann halt schauen, was finde ich denn da eigentlich und kann das halt auch anzeigen. Okay, damit kann ich halt bordunabhängige Medien halt erzeugen, ganz hilfreiche Sache. In Barebox haben wir das eingebaut, was in der Spec schon vorhanden war, waren halt diese Definition dieser Boot-Targets, praktisch diese ASCII-Files, was ich gerade erzählt habe. Das haben wir, also für eMMC, also solche auflötbaren SD-Karten, war das halt alles schon definiert. Was wir gemacht haben, ist, wir haben noch zwei Dinge ergänzt. Bei ARM hat man immer so eine Beschreibung, so eine Hardware-Beschreibung. Das ist dieser Open Firmware Device Tree. Da haben sich die Kernel-Leute mal drauf geeinigt, die meisten Kernel-Leute zumindest, den zu benutzen. Und in diesem Open Firmware Device Tree, da steht halt so diese ganzen Sachen drin, die man beim PC automatisch rausfinden kann. Ne? Also beim PC gibt es sowas nicht. Aber bei ARM, da kann es halt schon passieren, da hat man so einen I²C-Bus und da hängt so ein EEPROM dran oder sowas und man kann halt eigentlich im System gar nicht rausfinden, dass man das da jetzt hat irgendwie und dass man da jetzt gucken muss. Das geht nicht automatisch über PCI oder USB, wo ich introspektieren kann, sondern ich muss das eigentlich wissen irgendwie vorher. Und wenn ich das nicht wissen kann, weil es nirgendwo steht, dann schreibe ich das halt in so eine Datenstruktur rein. Das ist dieser Open Firmware Device Tree, das ist so ein riesiger Tree, binärer Tree. Und dann kann ich mich da durchhangeln und dann finde ich da halt alle I²C und SPI-Geräte und alle speichergemappten Devices und die ganze Peripherie und die Clocks und alles, was man so wissen muss, um so ein Embedded-System eben hochzubringen. Ja, also diesen OF-Tree-Support, das mussten wir in der Spec noch ergänzen. Da haben wir dann mal Patche hingeschickt zu den Leuten, die das gemacht haben und die haben das auch tatsächlich in der Spec halt ergänzt. Und was wir auch noch nachgetragen haben, ist, also die hatten halt, weil die natürlich auf den Servern eben vor allen Dingen an sowas wie X4 gedacht haben, da hatten die das halt schön spezifiziert. Was sie nicht gemacht haben, ist daran zu denken, wie das halt auch mit so rohen NOR- und NAND-Flash-Chips funktioniert, wie wir die halt auf diesen Embedded-Geräten eben in der Regel haben. Und auch das haben wir noch ergänzt, das musste man eben auch in der Spec noch mal ein bisschen nachtragen. Also das ist eigentlich auch toll, wie immer bei Open Source, man kann halt mitmachen, ne? Wenn einem was fehlt, dann fängt man an mit den Leuten zu diskutieren und fragt mal nach, was haltet ihr denn davon und schickt mal Patche und so. Also tolle Sachen, kann man nur immer empfehlen wieder. Ja, ein weiterer Punkt, den wir auch im Bootloader ergänzt haben, ist, so Bootloader wie U-Boot, die hatten eigentlich immer das Problem, dass sie sehr stark zur Compile-Time konfiguriert wurden. Da hat man genau alles einkompiliert, welche Treiber will ich haben und sowas. Ist auch doof, ziemlich unflexibel. Ne? Früher bei Kernel 2.4 war das auch mal so. Da stand bei, kann ich mich noch daran erinnern, dass bei SUSE früher im Handbuch als erstes drin stand, packen Sie aus und dann kompilieren Sie Ihren eigenen Kernel. Das war so das allererste, was man halt machen sollte, irgendwie so Mitte der 90er. Ja, inzwischen ist das halt alles ein bisschen anders und auch bei Embedded wollen wir das eigentlich nicht so gerne. Und weil wir ja diese Hardware-Beschreibung, diesen Device-Tree eh schon haben, haben wir uns gedacht, warum initialisieren wir nicht einfach unseren Bootloader da draus? Da steht ja eh schon alles drin, was wir wissen müssen. Also lassen wir den Bootloader da einfach reingucken und diese ganze Komplexität von den Embedded-Systemen, die hat hoffentlich für Linux schon mal jemand gelöst, ne? Sonst würde ja kein Linux drauf laufen auf dem Teil. Und jetzt lassen wir einfach unseren Bootloader eben daraus auch initialisieren. Ja, wichtiger Punkt, damit das funktioniert, ist, dass diese OF-Tree-Bindings, diese Definitionen auch stabil sind. Da kämpfen die Kernel-Leute noch ziemlich mit, das richtig hinzukriegen. Das ist ein anderes Kapitel, aber ich denke mal, das wird sich über kurz oder lang eigentlich auch lösen. Ja, und damit das funktioniert, brauchen wir noch ein weiteres neues Feature, das nennt sich Multi-Image. Und das bedeutet eben, dass man halt mit Barebox heutzutage eben auch sagen kann, für eine Familie von Prozessoren gucke ich halt gar nicht mehr, ist das das eine Board oder das andere Board oder ein drittes Board oder sowas und baue dann zur Compile-Time immer jeweils den richtigen Bootloader, sondern ich kann wie beim Kernel, da haben wir heute auch Multi-Image-Support, da schalte ich einfach alle meine Boards an. Wenn ich nicht auf Platz optimieren will, mache ich einfach erstmal alle an. Und genau das kann der Barebox hier auch machen. Da sieht man halt hier eine ganze lange Latte mit ganz vielen verschiedenen Boards, die alle auf dem gleichen Prozessor basieren. Die habe ich alle angeknipst. Und weil er halt weiß, welche Open-Firmware-Device-Trees er kennt, produziert er mir dann einfach aus dem Code direkt automatisch die ganzen Images für die einzelnen Devices. Ja. Das heißt, ich kann halt auch nur ein einziges Mal kompilieren und er baut mir halt alle Images. Ich habe halt nicht das Problem, dass ich keine gescheite Compile-Coverage habe und so weiter. Das können wir halt heute auch direkt quasi aus einem Compiler-Durchlauf entsprechend halt rauskriegen. Das macht natürlich die ganze Pflege von so einem Bootloader halt auch sehr viel einfacher. Ja, dann gibt es noch so ein paar Neuigkeiten, die eigentlich auch ganz hübsch sind. Also zum Beispiel hier bei so Bussen, wo man erstmal raufgucken muss. Ne? Stell euch vor, ihr habt da so einen USB-Stick dran. Jetzt kann man natürlich immer gucken, ob auf jedem angeschlossenen USB-Stick, ob da irgendwo Boot-Targets drauf sind und ob man da vielleicht irgendwelche Dateisysteme mounten möchte. Aber wenn man so schnell booten möchte, wie ich das da vorhin gezeigt habe, in 5 Sekunden sind wir schon in der Applikation, dann kann man sich das natürlich gar nicht erlauben, ne? So einen USB-Stick erstmal anzugucken. Da muss ja erstmal geprobt werden und introspektiert und diese ganze Enumeration von dem Bus und so weiter gemacht werden. Das braucht manchmal Sekunden teilweise. Deswegen machen wir das im Bootloader eigentlich immer nur dann, wenn der Bootloader beschließt, jetzt gucke ich da tatsächlich drauf. Wenn der entwickelt an so einem Gerät, dann will man halt einfach vielleicht manchmal gucken, was ist denn da eigentlich? Und dann kann man halt dieses Detect-Kommando hier benutzen und kann halt einfach sagen, guck mal hier, was haben wir eigentlich alles bei den angemeldeten Treibern? Dann klingelt der die einmal alle durch. Schaut sich das halt an, was es da gibt und dann gibt es eben auch das Kommando mount-a. Dann versucht er die halt auch einfach gleich alle zu mounten und dann kann man schon gleich gucken, ob man da seinen Kernel von runter kopieren kann oder sowas. Auch ein spannendes neues Feature ist, dass wir neben TFTP zum Kernel beschaffen, jetzt seit ganz kurzem auch noch NFS-Support haben. Ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, auf dem Server, wenn man so PXE-Boot oder sowas macht, dann holt man ja eigentlich den Kernel eigentlich auch immer über TFTP. Aber beim Entwickeln für Embedded muss man immer sehen, da sitzen halt Leute vorm PC und entwickeln. Und wenn ich jetzt für ein Embedded-Device entwickle, dann ist ja eigentlich total doof, dass ich jetzt auf meinem Embedded-Device mit Root-Rechten irgendwie Serverdienste installieren muss, ne, damit ich da halt irgendwie so einen Kernel nur überschieben kann. Bei NFS ist es ein bisschen anders, da gibt es so einen User-Space-NFS-Daemon, den kann ich halt einfach als normaler Benutzer ohne Root-Rechte halt starten. Dann exponiert er mir eben zum Beispiel ein Verzeichnis per NFS V3 und wenn ich dann mein Embedded-Target eben einfach boote, dann kann er halt den Kernel auch über NFS fetchen. Das macht es halt ein bisschen einfacher für so Leute, die halt einfach so mit ihrem Laptop auf dem Tisch sein, ich sag jetzt mal BeagleBone oder Raspberry Pi oder sowas daneben liegen haben und die dann halt einfach von da eben einfach nur aus ihrem normalen Home-Bereich halt so ein frisch gebasteltes Root-File-System halt booten wollen und dann gucken, was da halt drauf ist und den Kernel halt laden. Ist relativ neu, funktioniert jetzt gerade erst. Wenn ihr mehr wissen wollt über Barebox, hier sind die wichtigsten Community-Ressourcen. Also Barebox ist komplett GPL-V2, das ist wie U-Boot halt auch, das ist ein Derivative Work von U-Boot. Dementsprechend ist es auch kompatibel mit der Kernel-Lizenz. Ne? Also das heißt, ihr könnt wild Code von Kernel und U-Boot nach Barebox hin und her tragen in beide Richtungen, überhaupt kein Problem, wird auch immer fleißig gemacht. Und hier ist die Webseite, wo das alles zu finden ist. Wir haben den IRC-Channel hier auf Freenode und es gibt eine Mailingliste auf Infradad, wo eben die ganzen Entwickler unterwegs sind und wo man halt auch seine Patche hinschicken kann und wo man seine Boards unterstützen kann. Und wir sind da immer ganz froh, wenn halt viele, viele Leute kommen und mitmachen und das alles besser machen. Dann sind schon tolle Sachen aus der Community gekommen. Irgendwie inzwischen haben wir auch, hat ein bisschen gedauert am Anfang, bis wir uns von U-Boot ein bisschen absetzen konnten, aber wenn ihr mit so Embedded-Geräten halt arbeitet, probiert es aus. Ich glaube, es ist wirklich eine Sache, die eine Menge Fehler hilft zu vermeiden, wo es halt sehr, sehr einfach geworden ist, Embedded-Systeme halt zu booten. Und deswegen, schaut es euch an und wenn ihr Fragen habt, meldet euch, kommt auf den IRC oder schreibt einfach eine Mail an die Mailingliste. Die Maintainer sind eigentlich immer froh, wenn da Leute kommen, die es halt ausprobieren wollen. Ja, das war soweit mein Vortrag. Habt ihr Fragen? Ja, die Frage war, es gibt keine Vorteile ohne Nachteile. Welche Nachteile hat das Ganze? Also ich glaube, einer der größten Nachteile ist, dass es überhaupt nötig ist, sowas zu tun. Weil wir ja, man muss ja immer sich daran erinnern, wir duplizieren eigentlich jede Menge Funktionalität, die halt in Linux schon da ist. Ja. Also wir erfinden jede Menge Treiber neu, die wir eigentlich nicht neu erfinden möchten und so weiter. Aber wenn man diese Redundanzboot-Szenarien und solche Dinge eben machen möchte, dann kommt man halt um so einen relativ minimalistischen Bootloader eigentlich nicht drumherum. Ja. Was ich eigentlich persönlich auch als Nachteil empfinde, ist, dass es uns nicht gelungen ist, die Community zusammenzuhalten, dass dieser Fork wirklich nötig war. Wir haben das versucht am Anfang, wir wollten das eigentlich als so U-Boot V2 Technologiestudie eher sehen und dann gucken, dass die Community da mitkommt. Das hat leider politisch nicht ganz so gut funktioniert. Insofern hat die Community sich da schon gesplittet. Aber ja, ich sag mal, das ist wie mit allen Open-Source-Sachen. Ne? Ihr habt die Wahl, euch was auszusuchen, was gut passt. Niemand muss irgendwas benutzen und es ist halt einfach ein weiteres Angebot in dem großen Open-Source-Baukasten. Und ich denke mal, wenn man sich's anschaut und wenn man halt schon mal an U-Boot verzweifelt ist, dann ist es auf jeden Fall mindestens mal einen Blick wert. Weitere Fragen? Ja. Also ich wiederhole die Fragen nochmal. Die erste Frage war die nach dem Footprint im Vergleich zum U-Boot. Als wir damit angefangen haben und als wir gesagt haben, wir wollen im Bootloader Infrastruktur haben, sowas wie ein Device-Model, sowas wie ein Clock-Framework und alle diese Dinge, die man aus dem Kernel kennt, haben alle gesagt, oh Gott, das ist Bloat, das wird alles viel zu groß, das ist hier ein Bootloader, der muss oft in 250 Megabyte irgendwie reinpassen, vielleicht maximal 512 oder sowas. Ja. Und wir haben es dann ausprobiert und wir haben festgestellt, dass wenn man wirklich gleiche Funktionalität hat, auch der Footprint ungefähr gleich bleibt, ich will keine Zahlen sagen, aber es ist relativ wenig, die es mehr braucht, manchmal ist es auch weniger. Das liegt einfach daran, dass wenn man keine Frameworks hat, dass man dann im Code jede Menge Code-Application drin hat oft. Ja, ja und wir haben halt festgestellt, dass durch das Einführen von Frameworks oft so viel Copy-Paste-Code entfernt werden konnte, dass dann dieser Mehrkomfort plötzlich gar nicht zu größeren Systemen geführt hat. Es ist natürlich so, dass wenn man mehr Komfort hat, dann fängt man an, ihn auch zu nutzen. Und wenn man dann anfängt, alle Features anzuknipsen, dann kann man so einen Barebox auch auf über einen Megabyte kriegen. Aber andererseits ist es natürlich auch so, wenn wir heute schauen, also auf diese eMMCs, die haben dann manchmal 4 Gigabyte oder sowas. Da ist es dann auch gerade mal egal, ob ich einen Megabyte Bootloader habe, wenn mir das beim Entwickeln einfach fürchterlich viel Zeit spart, weil es viel komfortabler und viel fehlerunanfälliger ist. Dann ist der Platz oft gar nicht mehr so sehr das Problem. Ne? Also Platz ist ja keine Primärgröße. Also niemand sagt, ich baue ein Embedded-System und das muss unbedingt besonders klein sein. Klein muss es nur sein, weil es billig sein muss oder weil es wenig Strom brauchen muss oder sowas. Oder weil ich, also billig und Strom sind eigentlich die beiden Argumente. Aber also jeder Softwerker, dem man sagt, also du kriegst für 0 Euro kriegst du so viel Speicher, wie du haben willst, da sage ich immer ja, ne? Irgendwie. Also wenn es nicht irgendeinen anderen Grund dafür gibt. Die zweite Frage war die nach dem Aufwand fürs Portieren von Treibern von, ja im Prinzip gibt es eigentlich 2 Dinge, woher man Treiber portieren kann, zum einen von Linux, zum anderen von U-Boot. Das ist eine Frage, die ist schwer zu beantworten, einfach weil das natürlich sehr stark mit der Erfahrung zu tun hat, die man selber hat. Also ein erfahrener Barebox-Programmierer, also wenn bei uns der Sascha Hauer, der Maintainer ist von Barebox, wenn der einen Treiber rüberportiert, wenn das jetzt nicht nennt oder sowas ist, was halt per se schon ein komplexes Framework ist, dann ist das in 0, nichts gemacht, weil halt einfach gerade aus dem Kernel die Konzepte so ähnlich sind halt irgendwie, dass man jetzt, was weiß ich, so einen irgendwie neuen seriellen Treiber oder einen neuen, was weiß ich, SPI-Treiber oder sowas rüber zu portieren, Das ist halt oft nur, wir haben halt im Bootloader nach wie vor keine Nebenläufigkeit. Ne? Also das heißt, man schmeißt alles Locking raus und man hat keine Interrupts irgendwie, muss sich irgendwie Polling ausdenken. Ne? Im Bootloader gibt es halt sowas nicht. Also diese Einfachheit, die steckt halt schon immer noch als Konzept dahinter. Aber ja, der Rest ist halt einfach Erfahrung. Ne? Also jemand, der es zum ersten Mal macht, der muss natürlich schon erstmal gucken, wie geht das halt alles. Das ist auch eine der Schwächen, die wir noch so ein bisschen haben. Wir haben noch viel zu wenig Dokumentation. Wir haben zwar ein Wiki, wo man ganz viel dokumentieren könnte, aber wie das halt immer so ist, ne? Die Hacker, die das jeden Tag machen, die haben natürlich überhaupt keine Lust auf Dokumentation schreiben irgendwie. Also auch wenn ihr mit einfachen Mitteln euren Patch-Count im Open-Source-Universum erhöhen wollt, dann kann ich euch wirklich empfehlen, schreibt Doku-Patches. Das ist eine total tolle Sache. Wenn man irgendwas findet, kann man immer irgendjemand anderen blamen, weil er irgendwie es nicht dokumentiert hat. Und dann kann man selber dokumentieren und noch den Patch-Count mitnehmen irgendwie. Also das ist auf jeden Fall eine super Sache.
Ja. Linux-Universums hat, ist der Aufwand eher gering, eine Notierung zu machen, weil man wirklich nur die Interrupts hinlegt.
Ja. Genau. Aber wie gesagt, immer eine Erfahrungssache, man muss es halt ein paar Mal gemacht haben, dann geht es halt auch einfacher. Habt ihr noch Fragen?
Ja, habt ihr euch Goku vielleicht angeguckt? Und als zweites, habt ihr solche Funktionalitäten wie Signaturen und Signaturchecks drin?
Ja, also die erste Frage war, ob wir uns Coreboot angeguckt haben. Ja, haben wir auch. Coreboot ist halt sehr x86-zentrisch. Wir sind eher ARM-zentrisch. Wir haben auch x86-Funktionalität drin, macht aber bei uns kaum jemand irgendwie. Aber wäre auch ganz toll, wenn man da die ganzen Standard-Features für x86 noch besser unterstützt hätte. Die Leute bei uns, die vorher Coreboot-Erfahrung hatten, ein Kollege hat mal irgendeinen Geode-Port mal bei Coreboot beigesteuert und die waren alle sehr, sehr unglücklich mit der Coreboot-Codebase. Also die Barebox-Codebase fühlt sich an wie Linux. Also wenn ihr im Kernel gehackt habt und wisst, wie da der Coding-Style und die Regeln und das ganze Look and Feel vom Code halt gehen, dann fühlt ihr euch in Barebox sehr schnell zu Hause einfach, weil das sehr ähnlich ist. Was war die zweite Frage? Signaturen, ja. Ob wir Signaturen haben? Nein, haben wir zurzeit noch nicht, wird aber mit Sicherheit kommen, weil natürlich gerade bei so Themen wie Smart Metering haben wir halt auch schon gemacht, da kommen halt natürlich gerade so Sachen nach Trusted Boot und so, die kommen halt auf, haben meines Erachtens aber durchaus auch noch ungelöste Lizenzfragen. Also wie ist das, wenn ich einen GPL-Bootloader habe und dann eine Chain of Trust in so einem System aufbaue? Ja. Verhindere ich dann, dass GPL-Code von jemand anderem kompiliert und auf dem System laufen lassen wird oder so? Das sind halt alles so Fragen, wo sich die Firmen noch gar nicht richtig Gedanken zu gemacht haben irgendwie. Also wir versuchen da immer gute Open-Source-Citizens zu sein und eben diese Fragen halt auch tatsächlich aufzuwerfen, damit die Firmen in der Industrie halt auch tatsächlich mit diesen Fragen konfrontiert werden. Das Tolle ist ja, die wollen ja alle Linux haben, weil es tolle Features hat und kostenlos ist, aber im Umkehrschluss heißt das, wenn sie es wirklich ernsthaft anfangen, dann müssen sie halt auch Compliance-Regularien aufstellen und nach den Regeln spielen und Ideen haben, wie man mit GPL umgeht und sowas. Und das ist natürlich total toll, weil man dann natürlich sie quasi auch dazu zwingen kann, dass sie halt nach den Regeln spielen, weil ne, sie müssen ja compliant sein. Das ist ja auch okay. Also ich denke, technisch wird das alles kommen. Die Anforderungen sind ganz klar da. Gemacht haben wir es einfach noch nicht. Aber wenn da wer kommt und Patcher hat, also so ein TPM-Patcher oder sowas, könnte ich mir gut vorstellen, dass das relativ einfach ist, so IQATA-C-Frameworks und sowas für die gängigen Embedded-TPMs, das ist ja alles schon da. Muss man halt nur überlegen, wie macht man die Chain of Trust nach vorne halt quasi weiter. Und wie geht es halt auch dann Richtung rein. Ja, die Frage war, ob es Austausch gibt quasi zwischen den verschiedenen Linux-Boot-Communities quasi. Für meinen Geschmack noch zu wenig. Also natürlich liegt das so ein bisschen daran, dass halt ja, jeder die Technologie halt benutzt, die er halt toll findet und dann kocht er so in seinem eigenen Saft irgendwie. Wir versuchen natürlich schon immer auch über den Tellerrand zu gucken und zu schauen, was machen die anderen. Wir treffen uns auf Konferenzen, unterhalten uns oft den Leuten auf der ELCE oder so. Da gibt es immer irgendwie irgendwelche Runden, wo Bootloader-Leute zusammenhocken und so. Ja. Wir gucken natürlich jetzt, was tut sich mit diesen ganzen UEFI-Geschichten und so weiter. Das ist ja jetzt ein Riesenthema, was uns irgendwann ereilen wird. Ich persönlich finde es nicht toll, muss ich sagen, weil es einfach diese schlichte Eleganz, wie, also als ich mit ARM angefangen habe, mit PXA 250 damals, da hast du so einen ARM-Controller eingeschaltet und er hat seine Adresse 0 gesprungen und hat da losgelegt irgendwie. Das war so total einfach irgendwie. Ja. Und heute haben wir halt schon diesen ganzen Rattenschwanz an Komplexität da reingebracht. Wir sind zwar immer noch weit in unter einer Sekunde dadurch den ganzen Boot-Mechanismus durch. Also oft sind wir eine Sekunde nach Power Good schon durchs Linux durch ungefähr mit Barebox, also durch den Kernel, wenn wir optimiert haben. Aber die Komplexität wird halt immer höher und ja, für viele Embedded-Sachen ist es gar nicht so relevant. Ne? Diese Anforderungen, halt auch so komplexe Sachen reinzubringen, kommen halt oft eher von den Serverleuten in der letzten Zeit. Aber nevertheless, die Communities beäugen sich natürlich gegenseitig, die reden auch alle miteinander und gehen bei tollen Community-Events wie hier ein Bier trinken miteinander und so. Also. Ja. 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 Also die Frage, inwieweit da proprietäre Sachen bei rauskommen oder nicht, inwieweit die Spezifikationen das erlauben, das offen zu halten, ist auch für uns sehr interessant. Entgegen der landläufigen Meinung bin ich der Auffassung, dass wir in der Industrie uns eigentlich nicht erlauben können, dass alles wieder proprietärer wird. Also bei Intel sieht man das ja, ne? Also früher war Intel schon mal viel offener als heute irgendwie. Heute kriegt man für viele Sachen gar keine Specs mehr. Bei Embedded, wenn es dann um Echtzeit und um Security und um Safety teilweise, wir haben teilweise Safety-Projekte, ne? Wenn der Kran das 23-Tonnen-Gewicht über eurem Kopf balanciert und ihr habt da eine TÜV-Safety-Zertifizierung halt dran, dann wollt ihr da keinen proprietären Code drin haben in sowas. Dann will man das auditieren können, dann will man schauen, was machen die da irgendwie. Oder wenn im Krankenhaus das Medizintechnik-Device die Frage, ob ihr infiziert werdet oder nicht, ob das davon abhängig ist, ob der Safety-Code auditiert werden konnte oder ob der proprietäre Bootloader irgendwelchen Kram im Hintergrund tut. Also deswegen bin ich der Meinung, dass es sehr, sehr wichtig, dass das alles offen ist. Und man rennt da, wenn man das Argument mal wirklich vorstellt, rennt man offene Türen ein. Aber es muss halt schon gemacht werden. Ich würde vorschlagen, wenn ihr weitere Fragen habt, kommt gerne bei uns unten am Stand vorbei. Wir sind da unten auch in der Halle. Ich denke, war eine ganz nette Fragerunde. Und wenn es mehr in die Details geht, stellen wir euch gerne noch zur Verfügung. Auch die Kollegen, die unten sind, können euch auch was dazu erzählen. Dankeschön.